Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Am Samstagabend schaut das Ruhrgebiet auf das Duell Schalke gegen Bochum in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ist das eigentlich ein echtes Derby? Was werden die Schlüsselduelle sein? Und was werden die Clubs noch auf dem Transfermarkt tun? Das erklären unsere Experten in einer Sonderfolge von Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge unseres Talks. Es ist eine besondere Woche für die Fußballfans im Ruhrgebiet. Es ist Derbyzeit. Der VfL Bochum ist zu Gast beim FC Schalke beim Topspiel der zweiten Fußball-Bundesliga am Samstagabend um 20.30 Uhr in der Arena. Das wird ganz schön kribbeln bei Flutlicht und ausverkauftem Haus. Deshalb haben wir uns ein besonderes Setting ausgedacht und lassen unsere Clubreporter heute einmal gemeinsame Sache machen. Deshalb begrüße ich einmal Robin Haag, unseren Schalke-Reporter und regelmäßigen Gast in dieser Runde.
Hallo, Glück auf.
Und Stefan Döring, VfL-Reporter und ebenfalls regelmäßiger Talk-Experte.
Guten Tag zusammen.
Ich bin Melanie Meyer, bin ebenfalls Sportredakteurin und führe euch durch diese Runde. Ja, ich auch. Wir haben jetzt das Duell Schalke gegen Bochum. Ein echtes Revierderby?
Schwierige Frage. Ich würde spontan sagen, nee. Also aus Schalker Sicht gibt es genau ein Derby, vielleicht anderthalb. Also das Derby ist gegen Dortmund. Rot-Weiß Essen, das gab es länger nicht, das ist für mich auch ein Derby. Aber gegen Bochum, klar, ich verstehe die Frage, ne? Die regionale Nähe suggeriert, dass es ein Derby ist. Aber für mich fehlt da irgendwie dieser letzte Funke Emotion, diese Feindseligkeit auch ein bisschen. Weil ich glaube schon, dass den Schalkern die Bochumer so ein bisschen egal sind. Ein bisschen zu klein, um die ernst zu nehmen.
Oh, das wird den Bochumer nicht gefallen.
Das wird den Bochumer nicht gefallen, weil für die ist es auf jeden Fall ein Derby. Ist genau das gleiche Spiel, was wir letztes Jahr in der Bundesliga ja hatten. Ist das Spiel gegen Borussia Dortmund ein Derby? Die Dortmunder sagen nein, die Schalker sagen jetzt offensichtlich nein, die Bochumer sagen zu beiden ja. Von deren Seite ist das schon auch mit dieser Emotionalität verbunden, mit so einem gewisser Hass gegen, gehört ja da einfach dazu. Und ich meine, was definiert denn ein Derby? Ein Derby definiert die Nähe zueinander. Man kann mit der 302 von Bochum nach Gelsenkirchen durchfahren.
Wenn die Baustelle nicht wäre.
Wenn die Baustelle nicht wäre. Also das definiert ja ein Derby, diese besondere Nähe. Es ist schon auch ein Duell, wo ja auch am Ende die Schalker Fanszene wird's dann auch feiern und mehr feiern als ein Sieg gegen Elversberg zum Beispiel.
Ja, gegen Elversberg schon. Also vielleicht auch, weil man ja weiß, dass den Bochumern das wichtig ist. Die wollen ja, glaube ich, auch irgendwie in Weiß kommen oder so. Und wenn die sich da so Mühe geben und unbedingt gewinnen wollen, dann will man natürlich auch zeigen, dass der kleine Nachbar nichts zu melden hat. So mein Verständnis. Und dann natürlich auch gerne gewinnen. Aber ich finde auch, warum es vielleicht nicht so das klassische Derby ist, die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass Bochum und Schalke immer auf sehr unterschiedlichen Ebenen unterwegs waren, also meist zumindest. Ne? Also Schalke war schon immer eine Nummer größer oder zwei, drei Nummern größer und der VfL, der kleine Nachbar, man hat sich an Dortmund orientiert, also die Schalker und nicht an Bochum und deshalb gab es halt diese riesige Brisanz in der Vergangenheit einfach nicht. Die Duelle waren halt meist sportlich nicht auf Augenhöhe, auch wenn der VfL ganz, ganz wichtige Spiele gegen Schalke gewonnen hat in der Vergangenheit, aber trotzdem war es generell eigentlich nicht sehr Augenhöhe und deshalb keine große Gefahr. Also die Schalker sehen die Bochumer nicht als Gefahr. Ich glaube auch, gibt es da schon eine Statistik, dass es in Bochum selbst mehr Schalke-Mitglieder gibt als VfL-Bochum-Mitglieder. Also das zeigt ja auch, dass auch in Bochum der FC Schalke sehr präsent ist.
Ja, ich glaube, wenn wir als oder neutral da drauf blicken, ist natürlich das große Revierderby ist einfach Dortmund-Schalke. Aber Bochum hat sich in den letzten Jahren einfach durch diese 4 Jahre Bundesliga ja auch dahin gemausert, dass man sie ein bisschen ernster nehmen kann, als das vielleicht in den letzten Jahren gewesen ist. Und ich meine, jetzt haben wir tatsächlich auch ein Duell auf Augenhöhe aus meiner Sicht am Samstag und darauf kommt es dann an.
Ja, wir hatten ja auch diskutiert schon die vergangenen Tage, wo wir über Themen, die wir online und in der Printzeitung setzen, dass vielleicht das erste Mal überhaupt der VfL Bochum jetzt kein klassischer Underdog ist, ne? Weil als Absteiger ist man schon tendenziell ja Favorit oder einer der Aufstiegsfavoriten in der zweiten Liga und Schalke kommt als ja fast Absteiger in die dritte Liga. Natürlich ist der Saisonstart von beiden so holprig, kommen wir gleich noch zur sportlichen Ausgangslage, aber der VfL ist halt kein sportlicher Underdog mehr, das ist was ganz Neues.
Das stimmt, ja.
Aber wenn man den Spielern so zuhört, für die ist das schon Derby, oder? Also die wirken schon sehr heiß auf dieses Duell jetzt. für die Stimmung sicherlich nicht verkehrt, da jetzt zu gewinnen.
Also wenn man bei den Bochumern reinhört, auf jeden Fall. So ein Gerrit Holtmann hat am Samstag nach dem weiter Krampfen gegen BFC Dynamo im DFB-Pokal gesagt, wir müssen uns da um 300% steigern und wir hatten Schalke schon in den Köpfen. Also es zeigt ja da auch schon, dass das eine gewisse Brisanz für die Spieler mitbringt. Du hast im Bochumer Kader sind zwei Spieler, die bei Borussia Dortmund gespielt haben, mit Sammy Bamba und mit Kiel Wethjen, die dann auch nochmal einen anderen Bezug zu diesem Duell jetzt gegen Schalke haben. Das nehmen die dann schon noch immer auch anders an und wahrscheinlich werden sie auch so ein bisschen dahin getragen, ne? Also gerade dann auf Bochumer Seite sind das ja die Spieler, die sind ja relativ fannah dann auch und die unterhalten sich mit den Leuten und der Club geht ja auch so ein bisschen mehr auf das Derby ein und dann nehmen die das schon mit. Ich weiß gar nicht, wie nehmen das die Schalker so an?
Also ich glaube, was die Spielerstimmen angeht, gab es zuletzt wenig, weil auch dieser Rassismusvorfall rund um Anthea Jay natürlich nach dem Leipzig-Spiel vieles überschattet hat, deshalb wurde noch nicht so viel vorausgeblickt, aber ich glaube, Kenan Karama sagt natürlich auch, wir werden da bereit sein und diese Atmosphäre, haben wir auch angesprochen, 62.000, die da sein werden, ist natürlich besonders und in so einem Derby, du hast natürlich auch recht, da vielleicht ein bisschen besonderer als gegen Elversberg, aber ja, da will man natürlich auch gewinnen.
Ist die doch recht junge Mannschaft des VfL Bochum so einer Kulisse gewachsen, gerade auch nach einem Saisonstart, der etwas holprig verlaufen ist?
Oh, das ist tatsächlich eine gute und berechtigte Frage, die man so, glaube ich, aktuell noch gar nicht beantworten kann, weil die wenigsten haben in dieser Atmosphäre schon gespielt. Klar, so ein Philipp Hofmann, Maxi Wittek, Felix Paslak, Timo Horn, die kennen sowas. Aber dann hast du eben Beispiele wie Kaitan Lenz, der wahrscheinlich mit seinen 19 Jahren auf Schalke dann den ersten Startelf-Einsatz in der Bundesliga, in der zweiten Liga haben wird. Da muss man eben gucken, wie die Jungs sich beweisen können. Aber ich halte es durchaus für möglich, dass die gar nicht so unfassbar nervös sind, weil einfach dann auch der Pulsschlag dann so hoch ist, dass die da richtig Bock drauf haben. Weil das sind, so machen sie mir zumindest einen Eindruck, die sind gar nicht die nervösen Typen, sondern die freuen sich einfach tatsächlich richtig auf dieses Duell.
Ja, das kann ja elektrisieren, ne, für beide. Also bei Schalke hat man es ja gesehen, im ersten Heimspiel gegen Hertha, bis da ja auch diese Atmosphäre viel bewirkt hat. Und Hertha war Favorit. Die haben es dann nicht geschafft, ihr spielerischen Stiefel da durchzuspielen, haben sich beeindrucken lassen von der Kulisse. Ja, und das wird natürlich der Schalke-Fan wieder versuchen, auch diese jungen Bochumer da zu verunsichern.
Okay, dann halten wir mal fest, es wird auf jeden Fall ein sehr spezielles Duell. Wie ist denn so die sportliche Ausgangslage bei beiden Vereinen? Also wir haben beide punktgleich in der zweiten Liga. Der Start war so naja bei beiden. Dann sind sie jetzt beide ziemlich in Straucheln geraten im Pokal bei einem Viertligisten, haben es dann geschafft, weiterzukommen, nach dem Motto Mund abputzen, weitermachen. Was glaubt ihr, wem wird das in diesem Spiel besser gelingen, dieses Mund abputzen, weitermachen, umzusetzen?
Ja, wir haben es ja auch vorhin schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Es kommt darauf an, wie mutig der VfL Bochum ist, ne? Also wenn Dieter Hecking da sagt, wir versuchen den spielerischen Ansatz, dann sehe ich da Schalke mit dem Pressing-Fußball, diesem frühen Draufgehen, ja, schon den rechtlichen gute Chancen aus, das Spiel zu gewinnen. Wenn aber der VfL da, weiß ich nicht, ein bisschen spielt wie Kaiserslautern und ein bisschen wenig versucht, aktiv zu gestalten, dann wird Schalke Probleme haben. Weil wir haben ja gesehen, dass mit dem Ball fehlen die Schalkern immer noch die Ideen. Gegen Leipzig war es ganz, ganz wenig. Also was Torchancen heraus spielen anging, in Lautern auch. Da hat Schalke Probleme. Aber wo Schalke halt stark ist, ist im Anlaufen des Gegners unter Druck setzen, dieser energetische Fußball. Das funktioniert, nur ob der VfL das zulässt, ist die Frage.
Tut Dieter Hecking dem FC Schalke diesen Gefallen und spielt Ballbesitzfußball?
Er sagt ja. Okay. Das hat er gestern gesagt. Er sieht keinen Grund darin, jetzt seine Spielweise zu ändern, weil sie wollen einfach in Bochum dominanten Fußball spielen. Das klappt, ja, sagen wir mal, in den ersten drei Wochen eher bescheiden. Ob das jetzt gegen Schalke die beste Idee ist, aber auch da ist, glaube ich, wenn man die erste halbe Stunde übersteht gegen Schalke und dann eben dominant auftritt im Ballbesitzfußball, dann werden die Schalker vielleicht auch nervös, dann wird das Publikum nervös. Das ist ja immer so eine Sache, die dann auch mitspielt. Und das muss man der Bochumer Mannschaft dann schon auch zutrauen, dass sie das grundsätzlich drauf hat, weil sind erfahrene Typen in dieser Mannschaft schon mit drin, die dann eben diesen Fußball auch spielen können und wollen mit Matus Bero im Mittelfeld, mit Kevin Vogt von hinten raus, aus der Innenverteidigung. Da Ich sehe das schon, beide Mannschaften mehr oder weniger auf Augenhöhe von diesem Spiel. Jeder mit seinen bisschen anderen Stärken, bisschen anderen Schwächen, aber Robin hat es ja gerade angesprochen, Schalke hat sich bis aufs Hertha-Spiel ja auch in den letzten beiden Wochen dann gemüht. Bei Bochum war es ähnlich, also der Pokalauftritt war alles andere als glanzvoll beim BFC. Das Ding gegen Elversberg gewinnst du am Ende, weil du quasi 90 Minuten in Überzahl spielst. Aber ja, es wird ein Duell auf Augenhöhe. Ich freue mich da drauf, weil dann wird man sehen nach diesem Spiel, wo stehen eigentlich beide Mannschaften? Mhm. Also was macht sie wirklich aus?
Ja, genau, es ist ja richtungsweisend für den Saisonstart, ne? Also wenn man jetzt 2 Spiele, 3 Punkte ist so okay, aber wenn man dann auch so einen gerade als VfL dann in so einem wichtigen Spiel für den VfL einen Nackenschlag kassiert gegen den großen Rivalen, dann ist der Saisonstart schon getrübt und bei Schalke ist es natürlich ähnlich, dass man danach schwer, glaube ich, in Dresden, weiß ich nicht, das ist ja auch immer nicht ganz einfach und
Es ist ein Spiel um die Stimmung bei beiden. Also genau, Stimmung bei den Vereinen im Ruhrgebiet generell und das darauf kommt es halt an und das darf man dann, glaube ich, in diesen 90 Minuten dann auch nicht vergessen. Und wir hatten im Vorgespräch schon einmal drüber gescherzt. Am Ende weiß man nicht, ob beide nicht einfach ein Unentschieden von vornherein unterschreiben würden, weil dann hätten beide 4 Punkte und bist erstmal ganz gut aus dieser Nummer rausgekommen.
Ja, aber irgendwie erwarte ich nicht, ich warte kein langweiliges Spiel. Ich denke schon, da wird es passieren, gerade wenn Bochum spielerisch versucht, dann wird der VfL Chancen bekommen und Schalke wird jeden Fehler ausnutzen, weil ich finde schon, dass dieses Pressing-System von Muslic in der zweiten Liga gegen spielerische Mannschaften einfach sehr gut funktionieren kann, weil wenn du es schaffst, konsequent vorne drauf zu gehen und diese Energie mitzubringen, ich finde Anfield hat es auch gut gemacht in den ersten 2 Wochen, wo er da diese Anlauferrolle hatte. Es gibt halt keine Zweitliga-Defensive, die technisch so gut ist, dass sie so ein Pressing immer bedauerhaft überspielen kann. Natürlich funktioniert es dann in 1, 2, 3 Situationen, aber irgendwann ist der Druck dann so groß, dass der Ball dann mal zum Gegner geht. Und Schalke hat ja bewiesen gegen Hertha, dass die aus solchen Fehlern Profit schlagen können. Und deshalb denke ich, dass da schon viele Torchancen auch zu sehen sein werden.
Wäre für uns auch nicht verkehrt. Wenn es kein einschläferndes Spiel wie in Lautern wird zum Beispiel.
Also viele Tore nehmen wir alle gerne mit, glaube ich.
Könnt ihr schon Schlüsselduelle quasi auf dem Platz ausmachen, wo ihr glaubt, da werden Momente entstehen, die dieses Spiel zum Kippen in die eine oder andere Richtung bringen können?
Ja, schwierig. Wir haben gerade angesprochen, Lenz, der vielleicht sein Debüt beim VfL feiern wird, auf R6, glaube ich, der bekommt es dann oft mit Kenan Karaman zu tun, ne, der vielleicht spielerisch einer der Top-5 Spieler der Liga ist. Und klar ist Karaman noch nicht komplett fit, ne, der war ja lange verletzt, hat jetzt erst in Leipzig seinen ersten Startelf-Auftritt wieder gehabt, aber
mal platt
ist natürlich
am Ende
dann schon eine Hausnummer, ne, wenn man dann direkt gegen einen der Top-Spieler der Liga da spielt und das ist dann auch eine Reifeprüfung und wenn Karaman da einen guten Tag erwischt, dann kann es ganz böse werden für den Bochumer, aber ja, das ist natürlich auch ein Spiel, wo man wachsen kann und dann zeigen kann, dass man es verdient, in so einer Liga zu spielen. Mhm.
Robin hat es im Prinzip ja gerade schon angesprochen gehabt mit den Anläufern, mit Christopher Andwi Ajay, den man in Bochum ja auch ganz gut kennt und durchaus weiß, wie schnell der auch unterwegs ist. Und wenn der einen Vogt anläuft oder wenn Philipp Strumpf wieder in der Innenverteidigung spielt, wer weiß, wie die dann reagieren, wenn sie schnell unter Druck geraten. Das wird so ein Schlüsselding sein, weil eben Bochum ja von hinten auch rausspielen will. Also sie wollen nach Möglichkeit flach von hinten rausspielen und nicht so, wie man es zu Bundesliga-Zeiten gemacht hat, Manuel Riemann, langer Ball auf Philipp Hofmann und dann gucken wir mal, was damit passiert. Das ist ja mit Timo Horn im Tor genauso gekommen und man verfolgt eben einen anderen spielerischen Ansatz und wenn dieses aggressive Pressing von Muslic funktioniert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Bochumer Defensive da vor Probleme gestellt wird. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das Bochumer Mittelfeld ganz anständig unterwegs ist am Ball. Kaitan Lenz kann eben diese Bälle spielen, wo vor Robin auf Schalker sich dann quasi Angst hat, dieses Pressing zu überspielen, weil der strahlt mit 19 Jahren schon eine unfassbare Ruhe aus. Wie das im Derby ist, das muss man natürlich dann sehen, aber der kann dann eben diese überspielenden Bälle bringen und aus meiner Sicht muss auch ein Kiel Wädchen aus Bochumer Sicht starten, einfach schon allein, weil er nochmal diese besondere Motivation mitbringt als Dortmunder, ist ja nur ein Leihspieler nochmal, der ist ja, wenn man sagt, er ist Dortmunder, dann stimmt's ja sogar in dem Fall. Und dann ansonsten wird sich dann halt zeigen, ob sich diese Mannschaft endlich gefunden hat und dieses ja, System oder die Art und Weise von Dieter Hecking auch jetzt annimmt, weil Dieter Hecking hat ja selber auch in allen drei Spielen einen anderen Ansatz verfolgt. Auch da muss man jetzt eben mal abwarten, wie es am Samstag aussehen wird.
Ja, spannend auch zu den Schlüsselduellen. Wir haben auf watz.de auch einen Text zu, wir haben einen Head-to-Head-Vergleich gemacht, ich und der Kollege Ralf Ritter, wo wir dann die Startaufstellungen verglichen haben, also positionsgetreu Torwart gegen Torwart. Und tatsächlich war Schalke da deutlich vorne. Sind uns der VfL-Reporter nicht sogar einig gewesen. Also.
Ob das so häufig vorkommt, dass sich diese Reporter da einig sind, ist auch eine interessante Sache. Ja. Aber jetzt habt ihr gerade schon zwei Namen genannt, die zwar nicht am Ball sein werden, aber die auf jeden Fall dabei sein werden, nämlich Dieter Hecking und Miron Muslic, die beiden Trainer vom VfL und vom FC Schalke. Der eine, der äußerst erfahrene und auch schon etwas ältere Trainertyp, der andere, so aufgetreten als eine Art Menschenfänger, gerade Anfang 40, Miron Muslic und halt Dieter Hecking auf der anderen Seite beim VfL Bochum. Was glaubt ihr, wer von den beiden kann Derby besser? Ist es, braucht man jetzt einen, der anzündet, so wie Muslic das sicherlich tun wird, oder braucht man ein bisschen mehr Ruhe? Disziplin, wie sie vielleicht Dieter Hecking mitbringt.
Es gibt zwei Ebenen, würde ich behaupten. Also Erfahrung ist im Derbys, glaube ich, immer wichtig, wenn man es Derby nennen mag. da hat Hecking natürlich Vorteile, der hat ja auch im VfL Wolfsburg oder wo auch immer große Spiele gecoacht, Pokalfinale, Champions League-Spiele etc. Da kann Muslic nicht annähernd mithalten, der vorher nur in englischen zweiten Liga in Belgien gecoacht hat. Und aber von seiner Art her, du sagst es, er ist eine Art Menschenfänger, er schafft sie, Leute anzuzünden mit seiner Art. Da passt er natürlich eigentlich ganz gut zu so einem großen Spiel, dass man, ihm traue ich halt zu, dass er die richtigen Worte findet, um die Spieler zu motivieren, auf so eine Kulisse einzustellen und dann dafür sorgt, dass die halt dann durchs Feuer gehen, wie man so schön sagt. Also das ist schon so seine Art Spiel.
Also leichter Vorteil auf Schalker Seite, was das den Einfluss des Trainers angeht?
Ich weiß auch nicht. Also ich finde, Dieter Hecking ist irgendwie auch ein lässiger Typ einfach. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Das laut ist nicht immer besser, also nicht immer die lauten Leute gewinnen im Leben, was auch sehr gut so ist, finde ich. Und deshalb finde ich da, das sind verschiedene Trainertypen, die dahingehend sehr schwer zu vergleichen sind. Und Hecking hat ja auch so viel Expertise, Erfahrung, dass er jetzt nicht schlecht schlafen wird vor so einem Derby. Anders als vielleicht Muslic, für den es ja auch eines der größten Spiele seiner bisherigen Trainerlaufbahn ist. Ich glaube, er wird aufgeregter sein als Dieter Hecking.
Ja, das mit Sicherheit, weil Hecking ist einfach Derby erfahren auch. Ich meine, er hat der hat das Niedersachsen-Derby schon gecoacht als Trainer von Hannover 96 gegen Braunschweig. Und da ist deutlich mehr Hass noch in dieser Partie drin. Der hat auch mit Bochum letztes Jahr gegen Borussia Dortmund das Derby gewonnen, was die Dortmunder dann wiederum nicht so akzeptieren als Derby. Also der weiß ja, wovon er redet mit seinen 60 Jahren. Und das wird er seiner Mannschaft auch vermitteln können. Und ich glaube, dass er das gar nicht braucht, da irgendwie zusätzlich noch die Leute anzuzünden, weil dieser Kader wird das einfach so im Umfeld einfach in dieser Woche schon mitkriegen. Und das darfst du dabei nicht vergessen. Und jeder Trainer wird am Ende ja vor allem seiner Mannschaft taktische Sachen mitgeben wollen. Und die Atmosphäre am Samstag, wenn die zum Aufwärmen rauskommen, also spätestens dann muss ja jeder Spieler angezündet sein. Und da brauchst du vielleicht gar nicht noch diese Überemotionalität, wenn es ein Muslic so handhabt, sondern das Publikum macht einfach den Rest.
Vielleicht ist das ja auch ein Match für diese schon angesprochene junge Bochumer Mannschaft, die eben dann vielleicht in dem Moment auch ein bisschen runterkommen braucht, um nicht komplett zu überpacen bei so einer Kulisse.
Das kann durchaus sein, ja. Mhm. Also ich bin da wirklich gespannt drauf, wie diese Truppe das angehen wird. Also es wird aus meiner Sicht wird es ein gutes Duell. Also der eine oder andere Bochumer im Umfeld befürchtet schon ganz, ganz Schlimmes und sagt, man geht da auf jeden Fall gnadenlos baden. Also so dramatisch sehe ich das nicht, weil ich halte schon beide Mannschaften für relativ ausgeglichen aktuell.
Ja, wir haben es gerade auch gesagt, ne? Also auch wenn Schalke gegen Hertha natürlich überzeugt hat, aber auch die Schwächen sind ja unübersehbar. Ne? Wir haben es gerade gesagt, hier Chancen kreieren und auch die Defensive, die jetzt in den ersten zwei Spielen gut war, hat gegen die Leipziger zu viel zugelassen. Also es gibt schon Möglichkeiten für den VfL.
Ja.
Okay, wenn wir jetzt nochmal auf die Spieler schauen, was man als Fan ja sicherlich immer erhofft in so einer Partie ist, dass ein neuer Derby-Held geboren wird. Auch wenn du immer noch nicht ganz überzeugt bist, dass es ein Derby ist, Robin. Wer glaubt ihr, hat Potenzial, so ein Derby-Held in dieser Partie werden zu können? Also wir haben gerade schon über Anvi Ajay gesprochen, als ehemaliger Bochumer jetzt beim FC Schalke. Das wäre natürlich eine dieser typischen Derby-Geschichten, die geschrieben werden. Aber wem traut ihr da Großes zu.
Ja, also Antwerp Jay würde ich es gönnen, gerade nach der turbulenten Woche für ihn, dass er, der muss ja Rassismus ertragen, stand sehr im Fokus, dass er jetzt auch wieder vielleicht sportlich positive Schlagzeilen sorgen kann. Das würde ich ihm sehr gönnen, dass er sich da ja krönt und wirklich eine gute Vorbereitung gespielt hat er und einen guten Saisoneinstand gehabt. Deshalb würde ich ihm schon zutrauen, dass er da auf jeden Fall startet und vielleicht seinen Ex-Club ärgern kann. Das wäre noch eine coole Nummer.
Kriegt man schon Gänsehaut, wenn man überlegt, was da für eine Stimmung dann sein würde. Ne? Angenommen, er schießt das entscheidende Tor nach dieser Woche.
Das denke ich auch immer, da habe ich auch öfter schon drüber nachgedacht und drüber gesprochen. Das sind ja generell Emotionen, die wir als normale Menschen niemals erleben werden. Ne? Also so mit einer Aktion 60.000 Leute ausrasten zu lassen, diese Emotionen, die durch diesen Körper von einem Torschützen dann, gerade wenn es ein wichtiges Tor ist, fließen, das ist ja nicht für uns greifbar.
Ja.
Und deshalb finde ich es immer sehr spannend, diesen Gedanken.
Absolut.
Ich bin beim Derby-Helden gar nicht unbedingt bei einem Torschützen, sondern tatsächlich, man weiß es ja aus Schalker Vergangenheit auch, Derbys gegen Dortmund, Sead Kolasinac ist zum Derby-Helden geworden, weil der den einen oder anderen Dortmunder da mal weggegrätscht hat und solche Geschichten. Und das traue ich dann zum Beispiel, so ein Wädchen traue ich das zu. Aber ich bin dann auch beim Kaitan Lenz tatsächlich, der für mich wirklich ein Derby-Held werden könnte, in dem Sinne, er muss einen Ibrahima Sissoko ersetzen auf der 6, der sich ja im Pokal die Schulter kaputt gemacht hat und mehrere Wochen, eher Monate ausfallen wird. Und wenn der dann einfach in dieses Derby geht und seine Ruhe ausstrahlt und den einen oder anderen Pass anbringt, dann könnte das am Ende vielleicht sogar aus Bochumer Sicht der Derby-Held sein, der vielleicht nicht das entscheidende Tor schießt, aber vielleicht einen Angriff so einleitet, dass es brennt im Schalker Strafraum, dass vielleicht ein Tor daraus entsteht und dann vor allem über die nächsten Wochen dann er aus diesem Spiel unfassbar viel mitnehmen wird.
Okay, gehen wir vielleicht nochmal zum Abschluss einen Schritt weg von dem aktuellen Derby-Geschehen und hin zu dem, was sich so langsam anfängt zu schließen, nämlich das Transferfenster. Bis zum 1. September ist noch Zeit nachzulegen. Beide Kader wirken soweit fertig, aber noch nicht so richtig. Was glaubt ihr, was tut sich noch bei Schalke zum Beispiel, Robin?
Ja, bei Schalke gibt's ja in erster Linie ganz viele Abgangskandidaten, also mit Verlaub Kaderleichen, also es sollen ja einige Spieler noch gehen. Weiß ich nicht, wer ist denn da? Henning Matriciani zum Beispiel, Ibrahima Sissé, Martin Wasinski, Leute, die wirklich gar keine Rolle mehr spielen. Auch Leute wie Armin Younes, Anton Doncor, die zuletzt im Kader standen, dürfen und sollen natürlich den Verein verlassen, um auch Gehalt frei zu machen. Und nachdem Taylan Bulut jetzt ja an Besiktas verkauft wurde für rund 6 Millionen, klar, man braucht das Geld auch, um Altlasten auszugleichen. Eigenkapitalauflage ist dann ein Thema, wo wir auch in den nächsten Wochen noch viel zu berichten werden. Aber ein bisschen Transferbudget scheint doch noch übrig zu sein. Gerade man will dann einen Ersatz für die rechte Schiene kaufen, also für die Budo-Position, dass da ein Konkurrent für Adrian Gantenbein kommen soll. Der wird noch gesucht, wahrscheinlich eher so im Preisrahmen unter 1 Million will man da ausgeben. Und dann ist natürlich die Situation Musa Silla noch spannend. Ne? Auch Musa Silla könnte den Verein noch verlassen. Da rechnen die Schalke auch fast mit, dass er noch gehen würde. Er würde ja auch eine Ablöse ungefähr im Bereich der Budut-Ablöse einspielen, rund 6 Millionen. Und dann müsste man natürlich auch noch einen Stürmer kaufen. Man hört, dass Schalke da vorbereitet sein soll. Also es gibt Gespräche mit anderen Stürmern, die schon geführt wurden, dass man da recht schnell handeln könnte, wenn sich bei Silla was tut. Aber ja, das muss halt erstmal passieren.
Okay. Beim VfL?
Da wird ehrlich gesagt nicht mehr so viel passieren, weil es ist maximal noch ein Leihspieler drin, der für die Offensive kommen soll. Also es ist inzwischen müßig, dieses Wort zu bemühen, aber Mobile Striker, also ein mobiler Stürmer, der auch die rechte Außenbahn bespielen kann. Darauf liegt ganz klar der Fokus, nachdem man letzte Woche eben Moritz Puschinski abgegeben hat. Ist der VfL spielt da auf Zeit mit Dirk Duffner und Co., die einfach jetzt abwarten, wer bei den Bundesligisten quasi durchs Kaderraster fällt, um dann da zuzuschlagen bei einer Leihe. Es ist der ein oder andere Spieler steht da auf dem Zettel, man muss natürlich jetzt aktuell auch mehrgleisig fahren, weil man auch einfach ja gar nicht sagen kann, der und der Spieler steht beim VfB Stuttgart, bei Borussia Dortmund, da bei denen eher weniger, weil der Kader eh klein ist, aber vielleicht bei den Bayern oder sonst was und fällt dann auf einmal doch durchs Kaderraster. Die ersten Pokalspiele ist jetzt nächste Woche erster Bundesligaspieltag wird gespielt sein und dann wird sich wahrscheinlich in der Woche aus Bochumer Sicht vor dem Münsterspiel vielleicht was tun. Ob es passieren wird, wird man sehen, weil müssen halt jetzt wirklich sehr, sehr viele Faktoren zusammenkommen. Der Spieler muss das wollen, der Verein muss so überzeugt sein von dem Spieler, dass man es macht. Und auf Abgangsseite, ich glaube,
zu teuer darf er auch nicht sein.
Zu teuer darf er nicht sein. Und also wie gesagt, es ist eh nur eine Leihe vorstellbar. Und in der Hoffnung, dass das dann auch so läuft wie beim Kjær Wethjen zum Beispiel, je mehr Einsatzzeiten der bekommt, desto günstiger wird er am Ende der Saison für den VfL. So ein Modell wird es werden. Wer es aktuell oder wer es sein wird, wissen, glaube ich, die Verantwortlichen selbst noch nicht. Und okay, auf der Abgangsseite wird sich durch die Verletzung von Sissoko auch nichts mehr tun oder nicht mehr viel tun zumindest. Noah Losli ist da für mich noch ein Kandidat, der wahrscheinlich, wenn alle Innenverteidiger fit sind, Innenverteidiger Nummer 4 oder 5 nur sein wird. Und der könnte sich dann, glaube ich, schon auch vorstellen, den Verein noch zu verlassen.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, haben wir es soweit? Das Derby kann kommen. Das Transferfenster läuft danach dann erstmal noch weiter. Aber jetzt ist erstmal Derby angesagt. Am Samstag ist es soweit. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören, Zuschauen. Die nächste Folge findet dann wieder im gewohnten Setting statt. Mit Schalke-Reportern, mit Bochum-Reportern. In der üblichen Besetzung. Ja, vielen Dank und tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.